Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wir sprechen heute über ein Land, das wirklich weltweit zu denen gehört, die am meisten gebeutelt sind, kann man glaube ich sagen, in dem ständig Krieg oder Krise ist oder beides und in dem sogar mal ein Krieg begann, obwohl gerade parallel noch ein anderer ausgefochten wurde. Es geht heute bei uns um den Libanon. Der liegt in Vorderasien am Mittelmeer. Das Land grenzt im Norden und Osten an Syrien und im Süden an Israel. Ist also eingekesselt zwischen dem Meer und anderen Ländern, in denen es auch nicht gerade ruhig zugeht. Die geografische Lage ist also schon mal ein Problem, aber längst nicht das einzige. Im April 1975, also vor 50 Jahren, da begann der Bürgerkrieg im Libanon. Und das haben wir zum Anlass genommen, heute noch mal einen Blick auf die neuere Geschichte dieses Landes zu werfen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
Bevor wir über den Libanon sprechen, möchtest du eine Ankündigung machen?
Ja, ich werde nämlich nach Erfurt reisen, weil dort das Krämerbrückenfest stattfinden wird, und zwar am 14. Juni. Dort werden wir mit einer Stunde History aufschlagen. Ihr könnt dabei sein, ihr müsst euch nicht anmelden, es gibt genügend Plätze. Das Ganze ist Open Air und wir werden reden über die Via Regia. Das war ein Straßensystem im Mittelalter, über den Waren und Dienstleistungen transportiert wurden. Und diese Straße führte genau durch Erfurt über die Krämerbrücke. Und da werden wir sein.
Krämerbrückenfest in Erfurt. Bitte merken. So, kommen wir zurück zum Libanon. Seit dem 17. Jahrhundert gehörte der Libanon zum Osmanischen Reich. Zuletzt war das Land als Libanonberg eine autonome Provinz innerhalb des Osmanischen Reiches. Das hat sich aber nach dem Ersten Weltkrieg geändert. Nämlich wie?
Man kann nur das Wort dramatisch dazu nehmen. Wir kennen alle den berühmten Lawrence von Arabien. Der wurde im Kino dargestellt, unter anderem von Peter O'Toole. Das war ein britischer Offizier, der als Verbindungsmann zwischen Großbritannien und der arabischen Unabhängigkeitsbewegung gegen das Osmanische Reich fungierte. Und da das Osmanische Reich an der Seite Deutschlands gegen England kämpfte, standen die Engländer logischerweise auf Seiten der Aufständischen gegen die Osmanen. Wenn die Aufständischen den Alliierten helfen würden, so war das Versprechen, sollte es ein großarabisches Reich geben. Aber nach dem Ende des Krieges kam alles anders, denn Frankreich und England teilten sich das untergegangene Osmanenreich auf. England kam vor allem Zugang zu den Ölquellen in den heutigen Ländern Irak, Kuwait und Jordanien. Und Frankreich bekam Syrien, Teile der Türkei und eben den Libanon mit dem Zugang zum Mittelmeer. Und das, mit Verlaub, war das Gegenteil eines großarabischen Reichs.
Ja, und wie ging es denn dann mit dem Libanon weiter?
Der Völkerbund wurde ja gegründet 1920 und er übertrug als allererstes Frankreich ein Mandat für Syrien und den Libanon. Da musste zunächst einmal eine schwere Hungersnot bekämpft werden und es galt, einen Ausgleich zu finden zwischen den Christen, die die Unterstützung für den neuen Staat Libanon auf den Fahnen hatten, und den arabischen Nationalisten, die eben diesen großarabischen Staat haben wollten, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und dieser Staat, der sollte den Libanon, Syrien und Palästina einschließen. 1925 kam es zu einem Aufstand der Drusen im Libanon und in Syrien gegen Frankreich. 1926 gab es eine libanesische Verfassung und die Bestätigung der Grenzen. Und dann machen wir einen kleinen Sprung in den Zweiten Weltkrieg. Da wurde der Libanon nämlich durch das französische Vichy-Regime kontrolliert. Dieses Vichy-Regime kollaborierte mit Nazi-Deutschland und erteilte die Erlaubnis, den Deutschen über Syrien und über den Libanon Flugzeuge in den Irak zu verlegen, um von dort gegen England zu kämpfen. Ab 1942 kontrollierte Deutschland Frankreich komplett und der Libanon kämpfte dann auf Seiten der Alliierten.
Und jetzt machen wir noch einen kleinen Sprung, nämlich wir springen hinter den Zweiten Weltkrieg sozusagen. Wurde denn der Libanon da unabhängig oder mischten da dann wieder irgendwelche anderen Länder mit?
Also er wurde unabhängig, aber es wurde nicht weniger kompliziert. Er erlebte zwar einerseits einen wirtschaftlichen Aufschwung, er wurde zu einer Art Wirtschaftszentrum des Nahen Ostens. Bei der Staatsgründung Israels 1948 beteiligte sich der Libanon symbolisch an den arabischen Truppen und es gab immer in dem Land Diskussionen zwischen den pro-westlichen und den pro-arabischen Kräften. 1958 gab es eine ernsthafte Krise im Libanon. Es gab eine US-amerikanische Intervention. Die Amerikaner setzten Fuad Shihab als Staatspräsident ein und der entwickelte den sogenannten Shihabismus. Das war eine Politik, die auf soziale und politische Reformen abzielte, aber sie wurde natürlich desavouiert von innenpolitischen Gegnern und das mündete schließlich 1975 im libanesischen Bürgerkrieg.
Ja, also ihr merkt, und du hast es ja auch gerade gesagt, Matthias, im Libanon ist eigentlich gar nichts unkompliziert. Aber Mathis Jungblut, der wird uns jetzt noch mal ganz langsam auseinanderdröseln, wie genau es zu diesem Bürgerkrieg 1975 kam.
Wenn wir eines in den vergangenen Jahren im Nahen Osten gelernt haben, dann, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt keine einfachen Lösungen und es ist immer kompliziert.
Der Bürgerkrieg im Libanon beginnt 1975. Es gibt unterschiedliche Definitionen, aber die meisten sagen, dass er 1990 zu Ende gegangen ist.
Um zu verstehen, wieso es zum Krieg kommt, müssen wir Zeitsprünge in vier verschiedene Jahre machen.
1920.
Der Erste Weltkrieg ist vorbei, das Osmanische Reich löst sich auf und die arabischen Provinzen werden relativ willkürlich in Mandatsgebiete aufgeteilt. Der Groß-Libanon kommt unter französische Kontrolle. Eine Volkszählung in dieser Zeit ergibt, dass es ungefähr gleich viele Christen und Muslime im Libanon gibt. Der Brauch entsteht, die wichtigsten politischen Ämter auf die Glaubensrichtungen aufzuteilen. Der Präsident soll Christ sein, der Ministerpräsident sunnitischer Muslim und der Sprecher der Abgeordnetenkammer schiitischer Muslim. So wollen die französischen Mandatsträger den christlichen Einfluss im Land bewahren.
1943.
Der Libanon wird unabhängig und löst sich vom französischen Völkerrechtsmandat. Das System, wie wichtige Ämter im Staat besetzt werden, wird im sogenannten Nationalpakt festgehalten. Zum Beispiel müssen im Parlament immer etwas mehr christliche Abgeordnete sitzen als muslimische.
1948.
Der Staat Israel gründet sich. Einen Tag später kommt es zum arabisch-israelischen Krieg. Die Folge? Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge kommen in den Libanon und verändern die Sozialstruktur, sprich, es gibt bald deutlich mehr Muslime als Christen im Land. Viele Muslime fordern deshalb, dass sich das komplizierte Wahlsystem ändern muss. Es bleibt aber erstmal alles beim Alten.
1964.
Die PLO wird gegründet, die Palästinensische Befreiungsorganisation. Sie fordert unter anderem einen eigenen Nationalstaat der Palästinenser. 3 Jahre später bricht der Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Nachbarländern aus. Israel erobert den Gazastreifen und das Westjordanland. Noch mehr Palästinenser fliehen in den Libanon. Die PLO gewinnt durch den Krieg an Bedeutung. Sie ist für erste Terroranschläge verantwortlich und baut ab 1970 im Südlibanon eine Armee auf. Die religiösen Spannungen nehmen in dieser Zeit stark zu.
Die Ereignisse sind nur eine Auswahl, aber dadurch kann man besser verstehen, warum 1975 das hier passiert.
Der Auslöser.
Die Spannungen zwischen den Palästinensern und den Christen nahmen zu. Der Höhepunkt war an einem Sonntag im Jahr 1975 bei einer Kircheneinweihung.
Das ist Jair Ravid Ravitz, Agent des israelischen Geheimdienstes Mossad. Er beobachtet, wie eine palästinensische Terrorgruppe eingreift.
Ein Jeep der Terrorgruppe PFLP traf ein. Alle wurden aufgefordert zu verschwinden. Beide Seiten eröffneten das Feuer.
Er ist 1975 in Beirut stationiert und sieht zu, wie sich die Lage immer weiter hochschaukelt.
Am Nachmittag errichteten die Christen an derselben Stelle einen Kontrollpunkt. Sie hielten einen Bus mit Palästinensern an und identifizierten die Leute anhand ihrer Ausweise. Jeder Palästinenser bekam eine Kugel in den Kopf.
An diesem Aprilsonntag im Jahr 1975 startet, was jahrelang dauern und die komplette Region in den Abgrund ziehen wird.
Das war der offizielle, wenn nicht gar feierliche Beginn des libanesischen Bürgerkriegs.
Wer denkt, dass das schon kompliziert ist, muss sich jetzt warm anziehen.
Der Grundkonflikt besteht zwar im weitesten Sinne zwischen Muslimen und Christen, aber es gibt im Laufe der Jahre viele Untergruppen, Abspaltungen, sich wechselnde Bündnispartner und verändernde Fronten des Krieges.
Außerdem greifen immer wieder ausländische Mächte ein, wie Syrien, Iran, Israel oder auch multinationale Friedenstruppen. Israel zum Beispiel mit dem Ziel, die PLO zu zerstören. Alle Parteien tragen aber immer wieder dazu bei, dass es mehr Kämpfe, mehr Tod und auch mehr Zerstörung gibt.
Der Bürgerkrieg endet 1990, als syrische Truppen den Libanon besetzen und faktisch die Kontrolle über das Land übernehmen.
Also viele Konflikte im Inneren. Dazu kommen noch ständige Einmischungen von außen. Mathis Jungblut hat erklärt, wie es zum Bürgerkrieg im Libanon vor 50 Jahren kam. Und bei diesem Thema bleiben wir jetzt auch noch mit Michael Bauer. Er ist seit 2021 Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon. Hallo, Herr Bauer.
Einen schönen guten Tag aus Beirut.
Herr Bauer, wir haben gerade gehört, dass die ja in vielerlei Hinsicht sehr komplizierte Situation im Libanon zum Bürgerkrieg geführt hat. Was würden Sie sagen, war der Auslöser des Bürgerkriegs im April 1975?
Der libanesische Bürgerkrieg ist letztlich das Resultat von einer Reihe von tief verwurzelten politischen, sozialen, konfessionellen Spannungen, die im Libanon sich gegenseitig verstärkten. Einerseits und andererseits ist der Bürgerkrieg natürlich auch in den regionalen und den internationalen Kontext einzuordnen. Da geht es zum einen um den israelisch-arabischen oder israelisch-palästinensischen Konflikt, wenn man das präziser fassen möchte, einerseits. Und andererseits ist natürlich der Gesamtrahmen des Kalten Kriegs, des Ost-West-Konflikts auch nochmal relevant und fand sich im Kontext des libanesischen Bürgerkriegs auch wieder.
Also es gibt viele Gründe für diesen Krieg, sagen Sie. Welche Rolle spielten denn die unterschiedlichen Religionen im Libanon?
Der Libanon ist ein auf Konfessionalismus und ein konfessionelles Power-Sharing-System letztlich aufbauendes politisches System. Daher ist natürlich jeder politische oder jeder militärische Konflikt dann auch wie der libanesische Bürgerkrieg natürlich automatisch auch eine Art konfessioneller Konflikt. Der wurde ganz klar natürlich verschärft nochmal durch ausländische Eingriffe. Und gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, den libanesischen Bürgerkrieg als einen Religionskonflikt zu beschreiben, würde definitiv zu kurz greifen. Ideologien, Panarabismus, Nationalismus und so weiter spielten auch eine wichtige Rolle. Und wir sehen auch, dass innerhalb der Religionsgruppen eben auch Konfliktlinien verliefen. Also Christen kämpften gegen Christen, Muslime kämpften gegen Muslime. Religion ist im Libanon omnipräsent, aber würde als Erklärungsgrund für den Bürgerkrieg zu kurz greifen.
Es gab ja während des Bürgerkriegs im Libanon einen weiteren Krieg noch, zeitgleich praktisch, den Libanonkrieg von 1982. Was löste denn diesen Krieg aus und worum ging es da?
Der Libanonkrieg von 1982, dabei geht es letztlich um die israelische Invasion im Libanon. Man muss den libanesischen Bürgerkrieg eben in einen regionalen Kontext auch stellen, und zwar den Konflikt zwischen Palästinensern und Israel. Und die palästinensische Präsenz im Libanon nahm ab den 60er Jahren immer weiter zu. Dann nochmal nach dem Sechstagekrieg 1967, ab 1969 hatte die PLO auch sowas wie eine Art Selbstverwaltung von Palästinensercamps hier und nutzte den Libanon eben auch, um Angriffe gegen Israel vom Libanon aus zu starten, was natürlich von den Israelis dann auch entsprechend beantwortet wurde. Das entwickelte sich dann auch schon in den 70er Jahren, und die Israelis waren auch ab Mitte der 70er Jahre im Prinzip auch in diesem Bürgerkrieg schon präsent, um die PLO zu schwächen und auch eine Art Pufferzone, das versuchten sie zumindest im Süden des Landes aufzubauen. 1982 ging die militärische Intervention Israels dann nochmal mit Blick auf Ziele ein Stück weiter. Man wollte die PLO insgesamt und Yasser Arafat insgesamt aus dem Libanon vertreiben, einerseits, und andererseits im Libanon auch eine neue politische Regierung installieren, von der man sich erhoffte, sie sei dann Israel wohlgesonnener. Die Vertreibung der PLO klappt ja letztlich. Die PLO musste sich dann aus dem Libanon nach Tunesien zurückziehen. Die Installation einer neuen pro-israelischen Regierung scheiterte letztlich. Und was man auch noch mal sagen muss, diese Intervention Israels war natürlich dann auch sozusagen mit ein Motiv für Iran, hier noch mal stärker im Libanon sich zu engagieren und die Hezbollah zu gründen, die dann sozusagen zu einem erheblichen Sicherheitsproblem natürlich auch für Israel geworden ist.
Es gab dann 2006, noch mal ein paar Jahre später, noch mal eine weitere Auseinandersetzung. Am 12. Juli, da begannen Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel. Auf israelischer Seite wurde das auch häufig der zweite Libanon-Krieg genannt. Und in arabischen Staaten, da gibt es andere Bezeichnungen, den Juli-Krieg, den 33-Tage-Krieg. Denn dieser Krieg, der ging mit einem Waffenstillstand am 14. August 2006 vorläufig zu Ende. Worum ging es denn da genau?
Ja, der Libanonkrieg von 2006 heißt zwar Libanonkrieg, war aber letztlich natürlich eine militärische Konfrontation zwischen Israel und Hezbollah. Es gab über den ganzen Zeitraum immer wieder militärische Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Akteuren. Hezbollah hatte dann auf israelischem Territorium israelische Soldaten getötet und entführt. Und das war dann letztlich sozusagen der Funken, der diesen Krieg entzündete. Man muss sagen, dass der Libanon hier eben ihr Schauplatz war und Hezbollah da schon sich als eine Art Staat im Staat im Libanon etabliert hat. Die israelische Intervention hatte zum Ziel, Hezbollah letztlich militärisch so zu schwächen, dass die Organisation keine Bedrohung mehr für Israel sein sollte. Das ist nur bedingt gelungen. Allerdings musste der Libanon erhebliche Zerstörungen von Infrastruktur im ganzen Land hinnehmen, mit entsprechenden dann auch zivilen Opfern. Der Krieg wurde dann mit der UN-Sicherheitsratsresolution 1701 beendet, die ihm vorsieht, dass Hezbollah sich aus dem Süden des Landes, aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses, gewissermaßen dem Grenzstreifen zwischen Libanon oder dem südlichen Libanon zurückzieht. Das ist nie geschehen und war ja dann auch letztlich einer der Gründe, die zu dem jüngsten Krieg zwischen Hezbollah und Israel im Jahr 2024 geführt haben.
Herr Bauer, Sie leben und arbeiten ja im Libanon, in diesem Land, das wirklich von Krisen und Kriegen gebeutelt ist. Nach all dem, was wir besprochen haben, hört sich das tatsächlich so ein bisschen an nach einem Leben auf dem Pulverfass. Nehmen Sie das auch so wahr? Empfinden Sie das so?
Ein Leben auf dem Pulverfass. Also Libanon ist bekannt letztlich als ein Land, das von Krisen immer wieder gebeutelt wird. Wir haben jetzt über die verschiedenen Kriege und die verschiedenen Konflikte hier gesprochen. Sie könnten hinzufügen, die wirtschaftlichen Krisen durch dieses Land hindurch stolpert. Also das ist sicherlich ein Aspekt, mit dem man hier im Libanon leben muss und leben kann. Gleichzeitig hat man hier natürlich ein Land, das auch gerade vor dem Hintergrund der kulturellen Vielfalt, die man hier empfindet, eine sehr lebendige Gesellschaft ist. Es gibt eine Kultur- und Kunstszene, es gibt Unternehmer und Erfindungsreichtum. Also all das findet sich hier im Libanon auch. Und daher ist es durchaus sehr interessant, durchaus manchmal herausfordernd. Aber ja, manche beschreiben es als eine Art Tanz auf dem Vulkan, den der Libanon hier kontinuierlich durchführt. Vielleicht als eine kleine Einordnung, was wir aktuell sehen, eben sozusagen in der Folge jetzt auch dieses jüngsten Krieges. Mhm. Es gibt jetzt durchaus eine Hoffnung auf einen politischen Neuanfang. Man hat einen voll mandatierten neuen Präsidenten, man hat eine neue Regierung, die zumindest, was deren Regierungsprogramm betrifft, durchaus ambitioniert die Probleme im Land angehen möchte. Und dazu gehören zum einen natürlich die Problematik der Hezbollah, also einer Miliz, die als Staat im Staate nicht zu akzeptieren ist. Also das ist ein Thema, die Entwaffnung der Hezbollah und eines Zurückdrängens Hezbollahs einerseits und andererseits aber auch ein Angehen der längst überfälligen politischen und wirtschaftlichen Reformen im Land, sodass also eine gewisse Hoffnung aktuell zumindest zu beobachten ist, dass sich hier die Dinge zum Besseren wenden werden.
Michael Bauer ist seit August 2021 Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon. Wir haben gesprochen über den Bürgerkrieg im Libanon, über weitere Kriege und über die Situation heute. Vielen Dank, Herr Bauer, fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Matthias, der Libanon ist ja seit dem Bürgerkrieg von 1975 in mehrere Kriege verwickelt gewesen, die immer auch noch Auswirkungen auf die Nachbarn hatten. Aber waren die denn an diesen Kriegen auch immer aktiv beteiligt?
Ja, es waren sie an sich schon. Und zwar vor allem deshalb, weil die PLO und die Hezbollah, diese beiden militärischen Verbände, aus dem Libanon heraus agierten. Die PLO wurde 1964 gegründet, von Ägypten und der Arabischen Liga gestützt. Und das Ziel war, einen Palästinenserstaat zu etablieren und gleichzeitig den Staat Israel zu zerstören. Die Hezbollah wurde 1982 gegründet und sie galt als verlängerter Arm des Iran an der Mittelmeerküste. Diese beiden Terrororganisationen, die sind so etwas wie ein Staat im Staate im Libanon und sie haben eben großen Einfluss auf Regierung und auch auf die Bevölkerung.
PLO und Hezbollah sind beides Terrororganisationen, so werden sie bei uns bezeichnet und behandelt. Aber wie haben denn die arabischen Staaten auf diese Kriege im Libanon eigentlich reagiert?
Also neben Israel war vor allem Syrien involviert. Während des Krieges 1982 kämpften syrische Einheiten und PLO gegen Israel. Aber wegen des islamischen Aufstands in Syrien, den die Moslembrüder gemacht haben, wurden die Truppen aus dem Libanon abgezogen. Und auch gegen die kurz vorher von Israel annektierten Golanhöhen konnte Syrien deshalb deshalb keinen ernsthaften militärischen Widerstand entgegensetzen. Das syrische Verhältnis zur PLO hat sich seit Anfang der 1980er Jahre verschlechtert. Arafat kam erst bei der Beerdigung von Hafiz al-Assad im Jahr 2000 wieder nach Damaskus.
Und wir gucken jetzt noch mal genauer auf die Rolle der Nachbarländer des Libanon. Das machen wir mit Moritz Behrendt aus dem ARD-Studio Kairo. Hallo Moritz.
Hallo aus Kairo.
Moritz, warum war oder ist denn der Libanon eigentlich so eine Arena geworden für den Nahostkonflikt?
Na, ganz kurz kann man vielleicht zurückgehen. Im Prinzip sind Libanon und Israel im Kriegszustand seit der Gründung Israels 1948. Aber in den ersten großen arabisch-israelischen Kriegen, da spielte der Libanon keine große Rolle. 1948 der Unabhängigkeitskrieg aus israelischer Sicht, dann der Sechstagekrieg 1967 und der Yom Kippur-Krieg, der in der arabischen Welt eher Oktober- oder Ramadan-Krieg genannt wird, 1973. Wie gesagt, da spielte der Libanon keine ganz große Rolle, aber die Auswirkungen dieser Kriege, die hat das Land durchaus zu spüren bekommen. Nach 1948 und 1967 sind etwa 400.000 Palästinenser in das Land geflohen. Und wenn man bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich so um die 3 Millionen Menschen im Libanon gelebt haben, war das natürlich eine gravierende Veränderung der Demografie in diesem Land. Diese Nachkommen der Palästinenser, beziehungsweise diese Palästinenser und ihre Nachkommen, die leben auch heute noch im Libanon in Lagern, die eigentlich Städten gleichen, Städten mit schlechter Infrastruktur. Insgesamt sind die Palästinenser im Land sehr schlecht integriert, haben nur eingeschränkte Arbeitsmöglichkeiten und wählen dürfen sie schon gar nicht. Hm. Ein ganz großer Einschnitt, ja, der kam dann nach dem sogenannten Schwarzen September 1970 in Jordanien. Da hatten sich palästinensische Kämpfer mit den jordanischen Soldaten blutige Gefechte geliefert. Letztlich mit der Folge, dass die PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, aus Jordanien vertrieben wurde. Was haben sie dann gemacht? Sie haben ihre Stützpunkte im Libanon aufgebaut. Das heißt, die palästinensische Befreiungsorganisation wurde nun zu einem politischen Player im Libanon, der auch eigene Machtzentren aufbaute in Teilen von Beirut im Westen der Stadt oder auch in der Stadt Zaida weiter südlich im Land. Und das sorgte natürlich im Libanon für zusätzliche Konflikte. Im Land haben auch schon vorher die unterschiedlichsten Konfessionen, also Glaubensgemeinschaften, in einem ziemlich spannungsgeladenen Verhältnis eher nebeneinander als miteinander gelebt. Und in den 1970er Jahren kamen auch noch die unterschiedlichsten ideologischen Auseinandersetzungen dazu, links, kommunistisch, wie es auch immer genannt wurde. Viele Christen im Libanon, die haben gefürchtet, dass durch die hauptsächlich sunnitischen Palästinensern sich die Demografie und auch die politische Macht im Land zu ihren Lasten verschieben würde. Und Kämpfe zwischen der maronitisch-christlichen Qatar-Milz und Palästinensern, die haben dann auch den Beginn des libanesischen Bürgerkriegs markiert im April 1975. Unter anderem starben 30 Palästinenser bei einem Angriff der Qatar-App auf einen Bus, der in Beirut unterwegs war. Und ab 1978 mischte sich dann auch Israel in den libanesischen Bürgerkrieg ein. Erst im Süden des Landes 1982, dann unter dem damaligen Verteidigungsminister Ariel Sharon, auch mit einer Invasion und Bombenangriffen auf die Hauptstadt Beirut. Hm. Als Folge der Belagerung Beiruts zog sich die PLO-Führung dann aus dem Libanon zurück oder wurde vertrieben, je nach Lesart. Eigentlich hätte man sagen können, damit sei das israelische Kriegsziel erreicht worden. Aber die israelische Armee blieb noch im Land und bis zum Jahr 2000 hielt sie den Südlibanon besetzt und kleinere Landstriche sind bis heute unter israelischer Besatzung.
Ja, du hast das gerade sehr ausführlich geschildert. Also wir haben nochmal gemerkt, es ist eine total spannungsgeladene, hast du auch gesagt, Situation im Land, dadurch, dass so viele unterschiedliche Einflüsse und auch ja, Machtgefüge sich da irgendwie treffen. Ich würde gerne mal auf zwei Länder konkret gucken, über die wir auch schon gesprochen haben in dieser Folge, nämlich auf Syrien und auf den Iran. Welche Interessen verfolgen diese beiden Länder im Libanon?
Wenn ich mir eine ganz kurze Vorbemerkung erlauben darf, im Bitte. Libanon, da haben sie zum Anfang des Bürgerkriegs immer von den Evenements, den Ereignissen gesprochen, haben das gar nicht so hochgehalten und haben auch immer gesagt, die anderen Länder aus dem Umfeld sind mitverantwortlich und haben die eigene Verantwortung immer so ein bisschen klein geredet. Das ist aber auch fast ein Narrativ, das im Libanon sehr stark verbreitet war und so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass die Libanesen sagten, ja, wir hatten einen Bürgerkrieg im eigenen Land, aber so viel hatten wir selbst damit gar nicht zu tun, was natürlich ziemlicher Unfug ist. Aber kommen wir zu den Syrern. Vielleicht zurückgehen in die Zeit des Osmanischen Reiches, an dessen Ende viele Syrer und auch übrigens auch Libanesen einen gemeinsamen Staat Großsyrien sich gewünscht haben. Und in Damaskus herrschte jahrzehntelang die Einstellung vor, der kleine Libanon, der gehört doch eigentlich zu unserem Einflussgebiet. Und eine Möglichkeit, diesen Einfluss auch militärisch umzusetzen, bot dann der libanesische Bürgerkrieg. mit Unterstützung anderer arabischer Staaten, übrigens aber auch der USA, marschierte die syrische Armee 1976 in den Libanon ein, unter dem damaligen Herrscher Hafez al-Assad, der Vater des langjährigen Machthabers, der zuletzt gestürzt wurde, Bashar al-Assad. Und unter Hafez al-Assad verstanden sich die Syrer im Libanon als Ordnungsmacht. Die Libanesen haben das natürlich ganz anders wahrgenommen. Für die waren die Syrer eine Besatzungsmacht. Und diese Besatzung hielt im Prinzip an bis zum Jahr 2005. Für alle wichtigen Entscheidungen mussten bis dahin libanesische Politiker erstmal nach Damaskus reisen, dort Rücksprache halten. Und für viele Libanesen war das auch eine Demütigung, denn eigentlich haben sie die Syrer, wenn die im eigenen Land waren und auch tätig waren als einfache Arbeiter, haben die immer die Syrer so ein bisschen als die armen Nachbarn wahrgenommen. Aber diese armen Nachbarn hatten die politische Kontrolle über den Libanon. Das hat sich erst geändert nach der Ermordung des Ex-Premiers Rafik Hariri am Valentinstag 2005 mit einer massiven Bombe, die vor einem Hotel hochgegangen ist. Und danach kam es im Libanon zu Massenprotesten mit der Folge, dass sich die Syrer aus dem Land zurückgezogen haben. Aber so ganz wollten sie ihren Einfluss natürlich nicht loswerden. Den versuchten sie zu halten, und zwar vor allem über die Hisbollah, die schiitische Partei Gottes, 1982 gegründet. Und über die reden wir sicherlich auch noch mehr, wenn es jetzt um den Iran geht, den du ja auch angesprochen hast.
Genau.
Grundsätzlich gab es in den 1970er Jahren so etwas wie eine schiitische Erweckungsbewegung im Süden Libanons. Die Schiiten als große, wenn nicht vielleicht sogar größte Bevölkerungsgruppe Libanons, die haben sich dagegen aufgelehnt, zu wenig politische Mitsprache zu haben im Land und auch wirtschaftlich an den Rand gedrängt zu werden. Und in diese Stimmung fielen dann zwei einschneidende Ereignisse. Das eine war 1979 die Islamische Revolution im Iran und dann ab 1982 die israelische Besatzung Südlibanons. Und mit Hilfe der iranischen Revolutionsgarden wurde die Terrororganisation Hisbollah aufgebaut. Die hat Anschläge in Beirut und auch in anderen Ländern verübt. Und sie haben mit Hilfe des Guerillakriegs die israelischen Truppen im Süden des Landes und auch deren libanesische Verbündete angegriffen. Und für die Hisbollah war es dann der ganz, ganz große Triumph, dass sie es geschafft haben, dass Israel sich im Jahr 2000 ziemlich frustriert aus dem Libanon zurückgezogen hat. Und von diesem Triumph hat die Hisbollah im Prinzip bis zum letzten Jahr immer gezehrt. Dieser Triumph hat ihr auch Popularität verschafft bei vielen Libanesen, die nicht Schiiten sind und die mit der Hisbollah sonst eigentlich wenig zu tun haben. Aber der Widerstand gegen Israel, der war im Land ziemlich populär. Und für den Iran war die Hisbollah damit eine ganz wesentliche Kraft der sogenannten Achse des Widerstands. Sie konnten Israel im Libanon angreifen, vom Libanon aus, später zunehmend auch direkt auf israelischem Staatsgebiet, ohne dass sich der Iran ganz direkt einmischen musste. Aber sie haben natürlich Waffen geliefert, und zwar immer mehr. Meistens sind diese Waffen durch Syrien geliefert worden. Hafez al-Assad und später Bashar al-Assad waren Verbündete des Iran und der Hisbollah. Und das ging im Prinzip weiter bis zum Krieg jetzt zwischen Israel und der Hisbollah im letzten Jahr. Jetzt gibt es aktuell einen Waffenstillstand, der ist aber ziemlich brüchig.
Grundsätzlich, wenn wir jetzt mal gucken, die PLO und die Hisbollah insgesamt, was haben diese beiden Organisationen, nenne ich es mir, oder Gruppen im Libanon bewirkt?
Die Präsenz der PLO und der Hisbollah hat ebenso wie die Anwesenheit anderer Milizen bewirkt, dass der libanesische Staat von innen ausgehöhlt wurde. Dass der Staat schwach ist und dass es andere militärische Kräfte im Land gibt, die eigentlich das Sagen haben. Andere Kräfte, die vom Ausland aus unterstützt wurden. Sie haben auch bewirkt, dass der Libanon zur Zielscheibe israelischer Angriffe wurde. Und bei diesen Angriffen sind sowohl 1982 als auch 2006 bei einem großen Krieg und im letzten Jahr im Libanon, da wurde sehr viel Infrastruktur zerstört, nicht nur militärische, und auch ziemlich viele Zivilisten sind getötet worden. Ansonsten würde ich aber sagen, man muss zwischen der PLO und der Hisbollah doch ziemlich klar unterscheiden. Die Palästinenserorganisation wurde von vielen im Libanon als Fremdkörper wahrgenommen, wenn man so will, als ausländische bewaffnete Macht. Die Hisbollah dagegen hat für das, was sie als Widerstand gegen Israel bezeichnet hat, sehr viel Unterstützung im Land erhalten, nicht nur von Schiiten, das habe ich ja bereits gesagt. Und trotz der massiven iranischen Unterstützung ist die Hisbollah in den Augen sehr vieler Libanesen eine libanesische Kraft. Sie ist gleichzeitig Partei im Parlament und auch in den meisten Regierungen des Landes in den letzten Jahren vertreten gewesen. Sie bietet Sozialdienstleistungen für sozial schwache Menschen an. Also die Hisbollah ist im Libanon im Prinzip eine Kraft, die als libanesisch wahrgenommen wird, was für die PLO nie galt.
Was glaubst du, müsste passieren, damit es möglicherweise Frieden im Libanon geben könnte, beziehungsweise dieses Land möglicherweise ein komplett souveräner Staat werden könnte?
Die Frage ist groß. Es gibt zwei sehr einfache Antworten. Um wirklich souverän zu sein, müssten diese beiden Dinge passieren. Israel müsste sich vollständig aus dem Libanon zurückziehen und die Hisbollah müsste entwaffnet werden. Letztere sieht das aktuelle Waffenstillstandsabkommen vom November 2024 auch eigentlich vor. Und der neue Präsident Joseph Aoun, der kürzlich gewählt wurde, hat das auch versprochen, die Hisbollah zu entwaffnen. Aber noch ist die Armee, die libanesische Armee, zu schwach, um wirklich effizient gegen die Hisbollah vorzugehen. Und was die letzten Wochen und Monate auch gezeigt haben, ist, Israel scheint wirklich wenig Interesse daran zu haben, sich vollständig aus dem Südlibanon zurückzuziehen. Mehrere militärische Stützpunkte wollen sie dort offenbar behalten und möglicherweise auch dauerhaft. Und das ist eine Einschränkung der Souveränität des Landes, die viele Libanesen nicht hinnehmen wollen und deswegen auch weiterhin Gruppierungen unterstützen, die gegen Israel kämpfen.
Moritz Behrendt war das, er ist Korrespondent im ARD-Studio Kairo. Wir haben gesprochen über die Rolle der Nachbarländer des Libanon. Vielen Dank fürs Gespräch, Moritz.
Sehr gerne.
Matthias, der letzte Krieg, in den der Libanon verwickelt war, der fand im Jahr 2006 statt. Auf israelischer Seite Zweiter Libanonkrieg genannt. In arabischen Staaten sind die Bezeichnungen Julikrieg oder 33-Tage-Krieg verbreitet, denn so lange dauerte dieser Krieg. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Wie ist es denn dem Land seitdem ergangen?
Also man kann wohl sagen, mehr oder weniger chaotisch. Es gab sehr viele Regierungskrisen, es gab bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen zwischen der libanesischen Armee und radikalen Islamisten. Dabei war die Hisbollah auf einem anti-westlichen Kurs unterwegs, immer mit der Unterstützung des Iran. Und seit Beginn der 2010er Jahre ist ein andauernder Demokratieabbau feststellbar. Das mündet 2017 in eine Staatskrise und der Feststellung des Demokratieindex der britischen Zeitung The Economist, dass der Libanon unter autoritärer Herrschaft stehe.
Welche Rolle spielt denn der Libanon eigentlich im aktuellen Nahostkonflikt nach dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober 2023?
Das kann man nicht anders sagen. Eine sehr zentrale Rolle, denn die Hisbollah hat Israel aus dem Libanon heraus beschossen. Als Reaktion auf das Bombardement des Südlibanon und den Einmarsch israelischer Truppen. Anschließend waren 1,3 Millionen Libanesen auf der Flucht. Der Schaden im Land beläuft sich etwa auf 8 Milliarden US-Dollar. Und wichtig zu wissen, im Hintergrund agiert immer der Iran als Geldgeber und als politische Führung der Hisbollah im Kampf gegen Israel. Wodurch der Konflikt sich über den gesamten Nahen und Mittleren Osten erstreckt. Also, dem Libanon kommt, gewollt oder ungewollt, im Nahostkonflikt eine zentrale Rolle als verlängerter Arm des Iran zu.
Wie sieht es heute aus im Libanon? Das hat uns ja in Teilen schon Michael Bauer eben geschildert. Jetzt spreche ich mit Martin Durm. Er ist Journalist und er war lange Zeit Korrespondent im Nahen Osten. Hallo, Herr Durm.
Grüße Sie.
Herr Durm, der Libanon ist ja ein Land, das ja ständig in Kriege verwickelt ist. Das haben wir in dieser Folge schon besprochen. Wie sieht es im Land eigentlich jetzt gerade aus?
Naja, der Libanon leidet noch und berappelt sich gerade vom zurückliegenden Krieg, der ja im Oktober begann und dann fast zwei Monate lang ging. Ein Krieg, der über 3000 Menschenleben gefordert hat, viele Verwundete hinterlassen hat, vor allem aber auch ein ungeheures Ausmaß an Zerstörung. Vor allem im Südlibanon, also dort, wo die Demarkationslinie zwischen Nordisrael und dem Südlibanon verläuft, dort gibt es Dutzende Dörfer, die dem Erdboden gleich gemacht wurden von der israelischen Armee, aber auch im Süden Beirut, im Stadtteil Dahie. Auch dort gibt es ein großes Ausmaß an Zerstörung, gesprengte, in Trümmern liegende Wohnblocks, auch in anderen Bereichen, Vierteln von Beirut gibt es immer wieder diese Lücken der Zerstörung, wo Bomben einschlugen. Das alles ist ein Trauma für die Libanesen, zu dem viele andere Traumata der vergangenen Jahrzehnte hinzukommen. Und sie versuchen nun mit einer neuen Regierung, die sich ja erst kürzlich formiert hat, sozusagen das Land in irgendeiner Form wieder auf die Beine zu bringen. Ob das gelingt, das wissen sie nicht. Und das ist, glaube ich, dieses permanente Gefühl der Unsicherheit, das die Menschen jetzt mürbe macht.
Also geht es den Menschen im Libanon, kann man sagen, komplett nicht gut?
Wie sollte es ihnen gut gehen nach einem solchen Krieg mit so vielen Opfern, mit so viel Zerstörung und vor allem auch nach dem, was in den vergangenen Jahren dem Libanon zugestoßen ist, widerfahren ist? Da war 2019 der totale Zusammenbruch des Bankensystems, der Finanzkollaps, der viele, viele Libanesen schlicht und einfach über Nacht zu armen Leuten gemacht hat, zu Bittstellern, die dann abhängig waren von Geldzuflüssen aus dem Ausland, vor allem von den Zuwendungen, die sie von Verwandten bekommen haben. Dann war im August 2020 die verheerende Hafenexplosion, als ein Silo in die Luft flog und dabei ein Teil Beiruts zerstört worden ist. Und dann im Oktober eben der Krieg, der zunächst im Süden ausbrach, im Oktober 23 nach dem Massaker, das die Hamas in Gaza verübte, der sich dann im Süden über ein Jahr lang immer wieder begrenzt geführt wurde und der dann schließlich das ganze Land erfasst hat. Wie sollen die Libanesen da in der Lage sein, in irgendeiner Art und Weise sich gut zu fühlen? Ich glaube, das Einzige, was sie jetzt noch haben, ist Hoffnung, dass es besser wird.
Welche Rolle spielt eigentlich der Libanon im derzeitigen Konflikt im Nahen Osten?
Er spielt eine entscheidende Nebenrolle, würde ich sagen. Die Libanesen sind sich schon darüber im Klaren, dass sie nicht die Hauptrolle im Nahen Osten übernommen haben. Das war nie der Fall. Aber der Libanon spielt eine Rolle bei der Frage, wie sicher ist Israels Nordgrenze? Denn davon hängt es letztendlich ab, wie stark ist die Hisbollah noch im Südlibanon? Kann sie zuschlagen? Kann sie diese fragile Waffenruhe, die jetzt im Grenzgebiet herrscht, zerstören? Will sie das überhaupt? Und was bedeutet das dann für Israel, vor allem an der Nordgrenze? Aus den Kibbutzim, aus den israelischen Dörfern dort wurden in den vergangenen Monaten über 60.000 Menschen vertrieben, weil dort immer wieder Raketen der Hisbollah einschlugen. Die kommen jetzt nur äußerst zögernd zurück. Das heißt, Israels Stabilität hängt davon ab, wie die Dinge im Libanon sich entwickeln. Wie sehr kann der Iran, der ja sozusagen als großer Pate der Hisbollah in den vergangenen zwei Jahrzehnten fungiert hat, wie sehr kann er nach wie vor Israel treffen, indem er die Hisbollah, also diese Schiitenmiliz, nutzt, um Israel zu attackieren? Wie stabil ist die Waffenruhe in Gaza, von der ja die Hisbollah auch immer wieder abhängig gemacht hat, ob sie stillhält im Südlibanon oder ob sie angreift. All das sind entscheidende Fragen, die eben zeigen, wie wichtig der Libanon ist, aber dass er eben auch nur so etwas wie eine Nebenrolle im gesamten Spektrum des Nahostkonflikts einnimmt.
Herr Dohm, wir haben in dieser Folge auch schon gehört, dass im Nationalpakt von 1943 festgelegt wurde, dass nach einem ganz festen Verteilungsschlüssel verschiedene religiöse Gruppen bestimmte Positionen und Ämter übernehmen müssen im Libanon. Funktioniert dieses System eigentlich?
Naja, es ist auf irgendeine Weise jetzt wieder restauriert worden, wieder eingeführt worden. Sie müssen sich vorstellen, der Libanon war zwei Jahre im Grunde vollkommen führungslos. Es gab nur eine geschäftsführende Regierung, die hatte so gut wie nichts zu melden. Das entscheidende Machtwort im Libanon hat in den vergangenen zwei Jahren und auch schon in den Jahren zuvor die Schiitenpartei und Schiitenmiliz Hisbollah gesprochen. Ohne sie konnten weder innenpolitisch noch außenpolitisch große Entscheidungen getroffen werden. Erst jetzt, nachdem die Hisbollah so massiv geschwächt worden ist durch diesen zweimonatigen Krieg, den Israel mit aller Härte geführt hat, nachdem die Waffensilos, die Stützpunkte der Hisbollah bombardiert worden sind, nachdem ein Großteil ihrer Führungsriege ausgeschaltet worden ist, vor allem ihr charismatischer Führer Hassan Nasrallah, der Ende September vergangenen Jahres durch einen Bombenangriff Israels getötet wurde. Also nachdem die Hisbollah jetzt so enorm geschwächt ist, ist der Libanon überhaupt wieder in der Lage gewesen, so etwas wie eine handlungsfähige Regierung zu formen. Es gibt jetzt einen Ministerpräsidenten, Nawaf Salam heißt er, ein durchaus honoriger Politiker. Er war früher Präsident des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Es gibt auch einen neuen Präsidenten, auch den hat es über Jahre nicht gegeben, Joseph Aoun, ein Ex-General. Auch ihm wird tatsächlich so etwas wie Loyalität und Integrität bescheinigt. All das gibt eben doch diesen Funken Hoffnung, von dem wir eben geredet haben.
Das heißt, Sie sehen den Libanon im Moment auf einem guten Weg, Herr Dohm?
Naja, er versucht, die Menschen im Libanon klammern sich natürlich daran, dass jetzt endlich nicht mehr die alten konfessionellen Paten, die früheren Kriegsherren das Sagen haben, dass die Hisbollah, die ja im Grunde eine Klientelwirtschaft betrieben hat, die immer nur die Schiiten im Libanon im Auge hatte, also diejenigen, die in Südbeirut leben und im Süden des Landes, dass die nun nicht mehr an der Macht sind, dass ihre Macht, ihr Einfluss geschwächt worden ist und dass man jetzt zumindest eine glaubwürdige Regierung im Lande hat, die auch auf so etwas wie Expertentum, Technokratentum setzt. Es gibt ein 24-köpfiges Kabinett. Dort ist keine Hezbollah vertreten, wie das vorher der Fall war. Dort ist vor allem eine Riege gegründet worden aus Experten und Technokraten, die sich nun um den Wiederaufbau dieses so arg gebeutelten Landes kümmern.
Wie sieht es heute aus im Libanon? Einblicke haben wir bekommen von Martin Durm. Er ist Journalist und war lange Zeit Korrespondent im Nahen Osten. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Durm. Matthias, über den Libanon zu sprechen, ohne über den Nahostkonflikt zu sprechen, das geht ja eigentlich nicht, kann man sagen. Kann man diese beiden Themen irgendwie voneinander trennen?
Ich glaube nicht. Lange Zeit war der Libanon ja Teil des Osmanischen Reichs. Nach dem Ersten Weltkrieg war es ein französisches Völkerbundsmandatsgebiet. 1943 wird der moderne Libanon unabhängig, 1948 wird Israel gegründet und damit steht der Libanon auf der Seite der arabischen Gegner gegen Israel. Das Land ist zudem und war es auch immer durch religiöse Konflikte gekennzeichnet und durch die Tatsache, dass die PLO und die Hisbollah so etwas wie Staaten im Staate waren und sind. Das alles hat das Land destabilisiert, mit Ausnahme der 1960er Jahre. In der Zeit war der Libanon die Schweiz des Orients und Beirut war das Paris des Nahen Ostens. Aber davon ist heute leider nichts mehr zu sehen.
Der Libanon ist eines der am meisten gebeutelten Länder dieser Erde. So sind wir in diese Folge gestartet und wir haben gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Konflikte dort wegen der geografischen Lage und der vielen religiösen Interessensgruppen. Aber das ist bei mir auch hängen geblieben, muss ich sagen, in dieser Folge. Es ist auch ein Land mit einer interessanten Kultur- und Kunstszene, in dem es sich zum Teil auch gut leben lässt. So hat es uns zumindest Michael Bauer erzählt, der die Konrad-Adenauer-Stiftung in Beirut leitet. Die nächste Folge wieder mit Markus Dichmann. Da geht es dann um den ersten Einsatz von Giftgas durch deutsche Truppen im Ersten Weltkrieg. Und das war am 22. April 1915. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.